Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Hallo Jens. Grüß dich.
Ja, moin moin. Moin moin und grüß Gott in die Runde, in die immer größer werdende Runde, denn wir wachsen und wachsen und wachsen, kommen immer mehr dazu. Vielen Dank auch an dieser Stelle mal für die vielen Empfehlungen, die wahrscheinlich ausgesprochen werden. Wir bemühen uns um heiße Themen, aktuelle Themen, um gesundheitliche Themen, um Themen, die mit Präventivmedizin zu tun haben, ne? Sport, Bewegung, Ernährung. Und heute haben wir mal wieder ein ganz spezielles Thema.
Genau, heute haben wir ein ganz spezielles Thema uns mal vor die Brust genommen, und zwar den Eisenmangel im Sport. Und dazu haben wir uns auch einen ganz interessanten Gast heute eingeladen, der mit dir zusammen, Jens, ein neues Buch rausgebracht hat. Das Buch nennt sich Eisenmangel im Sport. Ich darf unseren Gast erstmal begrüßen. Hallo Pascal, grüß dich.
Hallo Axel, danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du bei uns bist. Ich darf den Pascal mal ganz kurz vorstellen, damit ihr da draußen auch wisst, wen wir heute hier als Gast haben. Der Pascal heißt Pascal, ja, Pascal Bujor. Und der Pascal ist Ernährungscoach im Spitzensport und ist derzeit beim Basketballverein Fraport Skyliners tätig. Fraport Skyliners, Fraport, wie der Name sagt, Frankfurt, also ist der Sponsor Fraport. Und er hat Bachelor in Sportwissenschaften studiert und hat auch noch seinen Master in Ernährungstherapie absolviert. Und zusätzlich hat er noch ein Diploma in der Wissenschaftsdisziplin Performance Nutrition gemacht. Und seine Kernkompetenzen sind die individuelle und kollektive Ernährungsberatung, Körperzusammensetzungsmessungen sowie Erarbeitung verschiedener Ernährungsstrategien. So, das soll es, denke ich mal, so für den Einstieg gewesen sein, damit ihr mal wisst, mit wem wir heute unser Interview führen. Und wie gesagt, der Pascal hat zusammen mit dem Jens ein Buch rausgebracht, Eisenmangel im Sport. Und ist, damit aber auch jeder andere, der jetzt nicht super sportinteressiert ist, was für sich mitnehmen kann, haben wir das so gestaltet oder ist das Interview so, dass auch jeder was mitnehmen kann? Und deshalb starten wir direkt mal mit der ersten Frage, Pascal, an dich. Welche Aufgaben hat eigentlich Eisen in unserem Körper?
Ja, die bekannteste Funktion von Eisen ist ja die im Sauerstofftransport. Also Eisen ist Bestandteil unseres roten Blutfarbstoffes, des Hämoglobins, und wird benötigt, um Sauerstoff in den Lungen aufzunehmen, ja, zu binden und dann auch an unsere Zellen weiterzugeben. Und pro Tag produzieren wir so circa 200 Milliarden rote Blutkörperchen. Also dann kommt da schon eine entsprechende Menge zusammen, die wir dann auch an Eisen benötigen, um diese essentielle Funktion zu erfüllen. Aber auch dann in den Zellen angekommen ist Eisen involviert auch in der Sauerstoffversorgung der Zellen, also damit Zellen atmen können, damit sie Energie produzieren können. Und ja, sind dementsprechend ein wesentlicher Faktor, damit wir leistungsfähig sind, damit wir uns vital fühlen und auch ja, gut durch den Tag kommen.
Danke dafür. Du hast es gerade angesprochen, so die Aufgaben von Eisen, und euer Buch handelt ja von Eisenmangel. Eisenmangel allgemein oder speziell bei euch im Sport. Wann habe ich denn überhaupt einen Eisenmangel oder wie viel Eisen brauche ich denn eigentlich überhaupt?
Ja, das kommt natürlich darauf an, ob wir jetzt von Kleinkindern, von schwangeren Frauen oder von männlichen Erwachsenen sprechen. Prinzipiell werden auch die Normwerte noch diskutiert. Also es herrscht Uneinigkeit darüber, wann genau ein Eisenmangel vorliegt. Aber so die gängigen Normwerte, die werden im Speichereisen, im Ferritin angegeben. Und das sind so 20 Mikrogramm oder auch 30 Mikrogramm. Es werden auch höhere Normwerte diskutiert. Aber das sind so die, ja, bisher etablierten Schwellenwerte. Und der Bedarf hängt von vielen individuellen Faktoren ab. Also bei Erwachsenen liegt so der Tagesbedarf bei circa 10 bis 15 Milligramm. Das ist so die Menge an Eisen, die wir tagtäglich benötigen. Wir können dieses Spurenelement auch nicht selbst herstellen. Also es ist essentiell. Das heißt, wir sind auch darauf angewiesen, über die Nahrung tagtäglich Eisen zuzuführen. Und ja, in der Schwangerschaft oder auch bei stillenden Frauen kann sich der Eisenbedarf oder kann nicht, sondern ist der Eisenbedarf auch erhöht, da kann er so bis auf die 30 Milligramm ansteigen.
Vielleicht ein Satz von mir, um die Dimension dieses Themas oder Problems auch nochmal deutlich zu machen. Also Eisenmangel ist auch laut WHO der weltverbreiteste, also der am meisten verbreiteste Mangel überhaupt auf der ganzen Welt. In Europa sind wir da so bei etwa 5 bis 10% der Bevölkerung, aber weltweit sind es 30%. Also das zeigt schon die Bedeutung auch dieses Spurenelementes an und deshalb haben wir uns das Thema auch mal angenommen und eben auch mal genauer unter die Lupe genommen. Denn ich habe so ungefähr vor 15 Jahren zum ersten Mal darüber nicht gehört, sondern auch viel gelesen. Und das hing damit zusammen, dass ein Freund von mir, der damals Oberarzt war, mich in eine wissenschaftliche Studie mit reingeholt hat, weil er eben auch noch die sportwissenschaftliche Kompetenz dazu brauchte. Und da war mir das Thema noch gar nicht so bewusst und da war mir die Dimension auch noch gar nicht so klar. Er wollte damals ein Infusionszentrum aufbauen für Eisen, also ein Eiseninfusionszentrum, so ein Eisen, wie haben die das genannt, Eisenzentrum, glaube ich. Und da war ich natürlich ein bisschen angefixt, habe mich dann da tiefer eingelesen und habe das Ganze dann eben ein Stück weit auch auf den Sport übertragen. Und in der Beratung, wenn man also Menschen täglich, wöchentlich berät, ob das jetzt Sportler sind oder Patienten, ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass wir eine Frage ja nie stellen. Und das ist die Frage, warum haben wir diesen Eisenmangel? Ja, 30% auf der Welt, ja, warum haben so viele Menschen dieses Problem? Wir sprechen gleich auch noch über die Symptome, die viele Zuhörer natürlich auch kennen, aber wir haben uns nie die Frage gestellt, warum unser Organismus eigentlich diesen Eisenmangel in Anführungsstrichen produziert. Oder ist das eben ein Thema, weil wir uns schlecht ernähren oder weil wir die richtigen Lebens- oder Nahrungsmittel nicht aufnehmen und deshalb ein Problem bekommen mit dem Eisenhaushalt? Und da fehlte mir immer auch diese Differenzierung. Warum? Weil, wenn man mit Menschen spricht, dann häufig gesagt wird, ja, da ist ein Eisenmangel und mein Arzt hat mir das und das Eisenpräparat empfohlen. Und wenn man dann weiterfragt, ist es denn besser geworden? Dann kommen häufig Nachfolgeuntersuchungen, die zeigen, dass nicht unbedingt der Eisenhaushalt davon profitiert hat, dass man ein Eisenpräparat aufgenommen hat. Im Gegenteil, manchmal hat man sogar eben eine Aversion, ja, dass man das Eisen gar nicht aufnehmen will. Manche bekommen Übelkeit und ähnliche Symptomatiken. Und das zeigt eigentlich auch schon, dass der Körper eingreift in diesen ganzen Prozess. Ja, also dass es nicht immer gewollt ist, viel Eisen aufzunehmen. Und das war so unsere Grundfrage, ne, Pascal, das auch mal zu differenzieren. Wann ist es eigentlich tatsächlich ein absoluter Eisenmangel? Also wann habe ich zu wenig Eisen im Körper? Zum Beispiel durch Fasten, durch, ne, Ernährungsregime, die das eventuell produzieren können. Und wann ist es vom Körper eigentlich gewollt, einen Eisenmangel zu haben? Das heißt, wenn 30% der Weltbevölkerung einen Eisenmangel haben, dann kann das jetzt auf der einen Seite damit zusammenhängen, dass Eisen zu wenig in dem Ernährungsregime vorhanden ist. Oder eben auf der anderen Seite, dass unser Körper etwas organisiert, was vielleicht die medizinische Versorgung in diesen Teilen des Planeten, wo das häufig auftritt, eben nicht lösen kann.
Ja,
Ja?
dann gebe ich die Frage direkt einfach mal weiter, Pascal. Der Jens hat gerade gesagt, ja, warum ist das so? Was hast du daraus gefunden?
Ja, genau. Also das Spannende ist erstmal zu wissen, dass ein Eisenmangel in zwei Formen auftreten kann. Jens hat es gerade gesagt, einmal absolut und einmal funktionell. Und wenn wir das Ganze nochmal definieren, dann ist ein absoluter Eisenmangel ein reduzierter Eisenbestand im Körper. Und ein funktioneller Eisenmangel ist ein ja eigentlich vorübergehender Eisenmangel, wo das Gesamteisen nicht reduziert ist, sondern vielmehr ja, verlagert wird. Also man sagt translokalisiert, man kann sich das so vorstellen, dass ja, die Eisenverfügbarkeit im Körper ja, weggeschaufelt wird zu einem Teil des Immunsystems. Das ist das sogenannte mononukleare Phagozytensystem. Das ist so ein Netzwerk von Immunzellen, die dann zum Beispiel auch den roten Blutfarbstoff zerlegen in seine Bestandteile, das Eisen aufnehmen, das Eisen dann auch wegspeichern und dadurch auch im Blutbild ja, ein niedriges Serumeisen erfasst, beobachtet wird, was aber nicht zwangsläufig darauf hindeutet, dass das Gesamteisen im Körper zu niedrig ist.
Und deshalb, Jens, du sagst, dass du gerade auch Pascal, deshalb kann ja eigentlich nicht gelten, wenn der Hämoglobinspiegel tief ist im Blut, dass gleichzeitig die Eisendosis erhöht werden muss, richtig?
Ja, das kann man so sagen, denn wenn man eine saubere Eisenhaushaltdiagnostik durchführen möchte, da braucht man auf jeden Fall mehrere Blutparameter. Also da reicht das Hämoglobin nicht aus. Und der Grund, warum ja, ein funktioneller Eisenmangel auftreten kann, ist der, dass Eisen nicht nur für den menschlichen Organismus essentiell ist, sondern auch für viele andere Lebewesen. Für viele Lebewesen wie Bakterien, aber auch einige Viren, Parasiten und Pilze ist Eisen ein sehr wichtiger Nährstoff, ja, damit die Zellen oder die Krankheitserreger, sind ja potenzielle Krankheitserreger, sich vermehren können, damit sie sich ernähren können. Und potenzielle Krankheitserreger bekämpft ja unser Immunsystem. Und wenn wir dann das Eisen ja, verlagern, dann entziehen wir ja auch diesen Krankheitserregern ja, ihren Nährboden. Es ist also praktisch eine eigene Waffe des Immunsystems, die Eisenverfügbarkeit zu reduzieren. Und dann nimmt man auch mal vorübergehend oder dann nimmt der Körper vorübergehend auch mal erniedrigte Hämoglobinspiegel in Kauf. In der Biologie nennt man so etwas Trade-off. Es ist also ein Kompromiss, den unserem Körper eingeht. Wir nehmen einen ja, vorübergehenden Nachteil in Kauf, um langfristig einen Vorteil zu erzielen. Und dieser vorübergehende Nachteil ist zum Beispiel, wir haben im Blut weniger Eisen verfügbar, wir haben vielleicht auch kurzfristig weniger rote Blutkörperchen, die dann auch unsere Leistung vermindern können. Aber langfristig können wir dann Krankheitserreger bekämpfen. Und wenn wir jetzt noch mal ein paar ja, Jahrhunderte in der Menschheitsgeschichte zurückgehen, können wir natürlich dann auch überleben. Also wir hatten ja nicht immer Zeiten, wo wir bei ja, Infekten Antibiotika verabreichen konnten. Und das ist dann so praktisch die Waffe des Immunsystems, um Krankheitserreger, die auf Eisen angewiesen sind, zu bekämpfen.
Ja, vielleicht ein Satz von mir. Diese Prozesse, auf die wir gleich auch noch weiter eingehen im Körper, wie zum Beispiel so ein Immunsystem gebaut ist, wie die einzelnen Systeme miteinander kommunizieren und auch zusammenarbeiten, das hat ja immer damit zu tun, dass wir den größten Teil der Menschheitsgeschichte, Pascal hat es angesprochen, nicht in Köln oder in München oder in Hamburg gelebt haben, sondern in der Wildnis. Und in der Wildnis gab es keine Intensive Care oder keine Krankenhäuser, keine Antibiotika etc. Das heißt, unser Körper musste ja sich so organisieren, dass er am Ende, und Pascal hat das erwähnt, Trade-off, ja, einen mittel- oder langfristigen Vorteil dadurch gewinnt, dass er kurzfristig einen Nachteil in Kauf nimmt. Und das ist eben, kann unter anderem dieser Eisenmangel sein. Weil wenn man den Pathogenen, denken wir zum Beispiel an einen Candida-Pilz im Darm. Und wir nehmen jetzt ein Eisenpräparat. Ja, was passiert mit diesem Eisen? Kommt das überhaupt in den Blutgefäßen an oder wird das nicht vielleicht sogar von Pilzen wie Candida etc. im Darm verwendet? Und damit kann dann praktisch diese Kultur dann immer weiter wachsen, weil sie einen Überlebensvorteil bekommt, dadurch, dass es eben das Eisen nicht dem Organismus, dem Körper und dem menschlichen Organismus zugeführt wird, sondern praktisch permanent geklaut wird, ja. Und dann pumpt man rein und es kommt letztendlich nicht da an, wo es ankommen soll. Denn Pascal hat es ja erwähnt, ne, wir brauchen Eisen ganz dringend für den Sauerstofftransport, für den Bau von Hämoglobin. Und wenn dieser Sauerstofftransport nicht gegeben ist, dann kann sich auch jeder praktisch selbst schon erklären, was die Symptome dabei sind, ja. Da kommt dann eben, ich nenne das immer ganz gerne Tagesmüdigkeit unter anderem dabei raus. Ja, man fühlt sich dann eben nicht bei 100%, Obwohl man denkt, ja, ich mache ja eigentlich alles richtig. Woran liegt das jetzt? Ist es die Schilddrüse? Und dann wird natürlich auf alles geschaut. Man sieht dann 7 bis 10 Fachärzte. Und deswegen finde ich es immer wichtig, dass wir uns auch die Evolutionsbiologie durchdenken. Und das sollte auch wieder in die Schulmedizin Einzug nehmen, ja, dass man überlegt und diese blöde Frage, warum stellt, ja? Warum macht unser Körper das? Gerade in diesem Moment.
Ja, da möchte ich gerne noch eine Sache hinzufügen. Jens hat gerade das Szenario mit dem Candida-Pilz angesprochen, der auf Eisen angewiesen ist, um sich zu vermehren, um zu leben. Es gibt noch eine Reihe von weiteren Krankheitserregern, wie zum Beispiel Salmonellen, aber auch der Krankheitserreger der Infektionskrankheit Lepra ist auch auf Eisen angewiesen. Und ja, dass einem zu viel an Eisen auch gesundheitsschädlich sein kann, das hat man spätestens im Jahr 2006, ja, ich sag mal, nochmal herausgefunden. Und zwar auf eine sehr tragische Weise. In dem Jahr hat man nämlich eine große Studie in Tansania durchgeführt. Hat man über 32.000 Säuglinge und Kleinkinder untersucht und man wollte herausfinden, welche Wirkungen denn eine tägliche Eisensubstitution hat. Auch eine Zinksubstitution und auch eine Folsäurensubstitution, aber eben auch Eisen. Und man musste dieses Projekt, diese Studie nach Hälfte der geplanten Studiendauer schon abbrechen. Man hat das Ganze frühzeitig abbrechen müssen, weil es zu ernsthaften Zwischenfällen kam. Es kam zu Krankenhauseinweisungen, es kam zu schweren Nebenwirkungen und auch sogar zu Todesfällen. Und das konnte man dann auf die Tatsache zurückführen, dass diese Studie in einer Malaria-Region durchgeführt wurde und dass sich der Malaria-Parasit Plasmodium von Eisen ernährt.
Und dann ist es zu solchen Folgen gekommen, dass ein durch zu viel Eisen der Erreger sich ausgebreitet hat und die Kinder an den Folgen des Erregers verstorben sind oder ins Krankenhaus kamen.
Ja, das kann man so sagen, denn das ist tatsächlich auch nur in der Gruppe vorgekommen, die Eisen erhalten hat. Also man konnte das tatsächlich auch sehr gut vergleichen mit zum Beispiel einer täglichen Zinksubstitution oder Folsäuresubstitution. Und diese Komplikationen traten nur in der Eisengruppe auf. Die tägliche Dosierung, die lag bei 12 Milligramm. Das ist gar nicht mal so viel, zumindest nicht für einen Erwachsenen. Da ist es gerade mal so, ja, die tägliche Zufuhr, die wir benötigen. Für Säuglinge, für Kleinkinder ist das natürlich dann schon relativ hoch dosiert, aber zeigt eben auch, dass man auf gar keinen Fall präventiv Eisen substituieren sollte, weil man damit eben, weil Eisen ein ja, zweischneidiges Schwert ist, auch dem Körper, der Gesundheit schaden kann.
Ja, du hast es gerade gesagt, zweischneidiges Schwert. Ein zu viel ist nicht gut, aber ein zu wenig ist auch nicht gut. Lass uns mal ganz kurz bei den Risikofaktoren bleiben. Was sind denn so spezielle Risikofaktoren, wenn ich einen zu niedrigen Eisenspiegel habe?
Also das gängigste Symptom, Jens hat es schon angesprochen, ist diese Tagesmüdigkeit, Antriebslosigkeit, aber auch Hautblässe kann auftreten. Immerhin verleiht ja auch Eisen über den roten Blutfarbstoff unserer Haut und unserem Gesicht auch ja diese rötliche Färbung. Und wenn es dann zu Veränderungen kommt, ja, dass man blasser ist als gewohnt, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass man vielleicht unzureichend mit Eisen versorgt ist. Es ist auch eine hohe Infektanfälligkeit, kann auf einen Eisenmangel hindeuten, weil auch Immunzellen ja Eisen praktisch als Werkzeug benötigen. Und bei Sportlern ist es ein ungewohnt langer Regenerationsbedarf, aber auch Haarausfall, brüchige Nägel, das sind so die typischen Eisensymptome. Also sie sind sehr vielfältig und das, ja, das Gemeine daran ist, sie sind auf der einen Seite zuordbar, aber auf der anderen Seite relativ unspezifisch. Es gibt so zum Beispiel andere Erkrankungsbilder, die ja relativ deckungsgleich auch diese Symptome haben. Und ein Beispiel wäre da zum Beispiel die Schilddrüsenunterversorgung. Auch bei einer Schilddrüsenunterversorgung leiden Betroffene unter Müdigkeit, Antriebslosigkeit, auch Haarausfall, brüchige Nägel. Das sind auch klassische Symptome. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass bevor man interveniert, erstmal ja, sicher geht, dass man auch einen Eisenmangel hat, denn mit einer ja, sauberen Labordiagnostik ist man auf sicherem Boden.
Ja, vielleicht von mir noch zwei, drei Sätze dazu, Ergänzung. Aber man muss natürlich erstmal drauf kommen, dass es überhaupt vielleicht ein Eisenmangel sein könnte. Viele haben möglicherweise das Schilddrüsenthema auf dem Radar, aber eben den Eisenmangel möglicherweise nicht. Da gibt es noch ein paar andere Symptome wie Palpitationen, also auch das Reizleitungssystem am Herzen kann dadurch beeinträchtigt sein. Sowas wie Tachykardien oder eben ein Phänomen, was logischerweise daraus konsultiert, ist ja die Hypoxiämie. Das heißt, es entsteht eine latente Unterversorgung von Sauerstoff. Und der Darm muss ja auch durchblutet werden. Und wenn der Darm zu wenig Sauerstoff bekommt, Pascal hat das erwähnt, dieses Unspezifische, das ist natürlich für einen Arzt, für einen Hausarzt vor allen Dingen, dann auch nicht so einfach, mal eben in 5, 6, 7 Minuten auch alles zu sehen. Ja? Also da braucht man dann auch schon ein paar Blutparameter. Und das reicht eben nicht aus, dort nur Gesamteisen zu nehmen. Dann kann man sich nicht zusammenreimen, wo das Ganze jetzt herkommt. Ist das also absolut oder funktionell? Da muss man schon ein bisschen mehr Zeit aufwenden.
Genau, wenn ich denn jetzt so eine Zeit aufwende, was gibt es denn da für Möglichkeiten an Therapie? Was kann man denn machen gegen einen zu niedrigen Eisenspiegel? Also der Arzt hat das jetzt festgestellt, gerade wahrscheinlich auch ganz, ganz wichtig im Sport für Spitzensportler. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn da?
Also eine Sache zuerst, wenn der Eisenhaushalt gemessen wird, dann bitte nicht während eines Infektes oder kurz nach einem Infekt oder auch nicht nach einem intensiven körperlichen Training, also nicht nach einem Sport. Idealerweise macht man sogar 2 Tage Pause, denn diese Szenarien nehmen Einfluss auf den Eisenhaushalt und können ja das Bild dann auch verzerren. Aber wenn ein Eisenmangel vorliegt, gibt es prinzipiell 3 Möglichkeiten, die man unternehmen kann, um den Eisenmangel zu behandeln. Die erste Möglichkeit ist eine Ernährungsumstellung, indem man versucht, über ja, eine gezielte Auswahl von Nahrungsmitteln den Eisenmangel zu beheben. Dauert natürlich ja, je nach Ist-Zustand, je nach den Werten, die im Blutbild rauskommen, relativ lange. Die zweite Möglichkeit ist, dass man ein orales Eisenpräparat zuführt. Und die dritte Möglichkeit wäre eine Eiseninfusion.
Du lass uns direkt mal bei der Ernährung bleiben. Du hast gerade gesagt, eine Ernährungsumstellung und natürlich dementsprechend Lebensmittel zu sich nehmen, die natürliche Quellen an Eiweiß haben. Gibt es da spezielle Lebensmittel, die du hier empfehlen könntest oder die man erwähnen kann?
Ja, also man kann grundlegend sagen, dass tierische Produkte gute Eisenquellen sind. Also dazu zählt Fleisch, vor allem Innereien, auch rotes Fleisch, Geflügel, Fisch und Meeresfrüchte. Das sind gute Eisenlieferanten. Aber wir finden auch in pflanzlichen Nahrungsmitteln nicht nur viel Eisen, also in der Diversität der pflanzlichen Nahrungsmitteln, sondern auch in der Menge. Also auch pflanzliche Nahrungsmittel können sehr hohe Mengen an Eisen enthalten. Aber hier ist der Knackpunkt, dass das Eisen aus pflanzlichen Nahrungsmitteln nicht so gut in unserem Darm aufgenommen wird, weil es einfach in einer ja, anderen Form vorliegt. Die 2 Formen, die grundsätzlich unterschieden werden, sind einmal das Hämeisen aus tierischen Nahrungsmitteln und das Nicht-Hämeisen bzw. das pflanzliche Eisen aus pflanzlichen Nahrungsmitteln. Und um mal ein paar Beispiele noch für die pflanzlichen Nahrungsmittel zu nennen, Hülsenfrüchte wie Linsen sind zum Beispiel gute Eisenlieferanten, aber auch Hafer und Hirse schneiden relativ gut ab. Ich weiß nicht, vielleicht denkt der eine oder andere jetzt auch noch an Spinat. Spinat, beziehungsweise diese Spinatlegende besagt ja auch, dass Spinat ein sehr eisenreiches Nahrungsmittel ist. Ich denke, die meisten wissen es mittlerweile, das stimmt nicht. Also tatsächlich beruht diese Spinatlegende auf einem Kommafehler aus dem 19. Jahrhundert. Damals soll, man kann es nicht nachweisen, aber es wurde so immer weitergegeben, damals soll ein Lebensmittelanalytiker das Komma falsch gesetzt haben, beziehungsweise eine Stelle nach rechts verrückt haben. Und dann wurde aus 3 Milligramm pro 100 Gramm Eisen, wurden 30 Milligramm Eisen, was natürlich ja, die zehnfache Menge ist. Und dieser Irrtum hat sich relativ lange gehalten. Also tatsächlich wurde auch noch im Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern an die amerikanische Bevölkerung empfohlen, dass man sehr viel Spinat essen soll, weil die Fleischvorräte knapp wurden. Aber auch hier Sollten wir wissen, dass die Bioverfügbarkeit des Eisens im Spinat nicht sehr hoch ist, denn Spinat enthält Oxalsäure, Oxalsäure bindet das Eisen und dementsprechend das Eisen dann unterm Strich doch keine so gute, Spinat ist dann unterm Strich doch keine so gute Eisenquelle.
Ja, und ergänzend von mir, ja klar, wir haben in pflanzlichen Produkten natürlich reichhaltig Eisen verfügbar. Pascal hat es erwähnt, Hülsenfrüchte, Blattgemüse, Kräuter, Samen, Nüsse. Aber diese Getreidearten, Pseudogetreide etc., Hülsenfrüchte, haben natürlich eben auch andere Substanzen in ihren, ja, in ihren Bestandteilen und dazu zählen eben auch beispielsweise Oxalate, Polyphenole, Tannine, die wiederum auch die Aufnahme behindern können. Ja, also da stellt sich dann immer die Frage, wie gut werden eigentlich diese Substanzen, die wir dann nachlesen können in allen möglichen Tabellen, ja? Wie gut aber werden die absorbiert? Wie kommt letztendlich im Gefäßsystem an und kann sich entsprechend verteilen? Das ist dann auch nochmal eine ganz andere Fragestellung. Deswegen das, was wir so ablesen können, heißt nicht, dass das am Ende auch im Körper ankommt. Und man muss natürlich auch erwähnen, dass auch bestimmte Medikamente das blockieren können. Wie zum Beispiel die sehr beliebten Protonenpumpeninhibitoren, auch bekannt als Magensäureblocker. Ja, die können das Thema auch sehr, sehr beeinträchtigen. Und auch da sollte man natürlich drüber nachdenken, ob das eine Dauertherapie ist. Das kann man sicherlich mal machen, aber wenn man permanent Sodbrennen hat, dann sollte man vielleicht auch einen Ernährungsexperten mal aufsuchen, um zu schauen, ob das eventuell an der Auswahl der Lebensmittel entsprechend liegt.
Ja, noch eine Sache zu diesen Nährstoffen, die die Eisenaufnahme hemmen. Jens hat gerade Tannine auch erwähnt. Also die größten Eisenaufnahmehemmer, die sind tatsächlich Kaffee, Tee und roter Wein. Die enthalten Gerbstoffe, das sind diese sogenannten Tannine, und die binden das Eisen. Dadurch entsteht ein unlöslicher Komplex. Und selbst wenn wir Rotwein mit einem eisenreichen Nahrungsmittel kombinieren, dann wird auch aus diesem eisenreichen Nahrungsmittel, wie jetzt zum Beispiel einem Steak, wird das Eisen nicht wirklich bioverfügbar. Andere Eisenaufnahmehemmer sind auch Milchprodukte, beziehungsweise das darin enthaltene Calcium. Ja, weil das Calcium als zweiwertiges Metall, ja, man sagt, konkurriert mit Eisen um die Aufnahme im Darm. Also das sollte man auf jeden Fall beachten, dass wenn man zum Beispiel Kaffee, Tee oder auch Rotwein trinkt, gleichzeitig aber auch seinen Eisenhaushalt optimieren möchte, dass man einen zeitlichen Abstand einbaut und nicht diese Nahrungsmittelgruppen zeitgleich zuführt. Und ja, wenn man gerne morgens Kaffee trinkt, dann sollte man auf jeden Fall ja, 3 bis 5 Stunden warten, bis man dann auch wieder die wünschenswerte Bioverfügbarkeit der anderen eisenreichen Lebensmittel hat. Auf der anderen Seite können wir aber auch mit sogenannten Eisenaufnahmeförderern die Eisenverfügbarkeit von pflanzlichen Nahrungsmitteln optimieren. Und das auch nicht nur geringwertig, sondern tatsächlich können wir von pflanzlichem Eisen die Aufnahmekapazität um das bis zu Dreifache erhöhen, wenn wir zum Beispiel Paprika, Brokkoli oder auch Zitrusfrüchte mit pflanzlichen Nahrungsquellen miteinander kombinieren. Denn das darin enthaltene Vitamin C hilft dabei, dieses Nicht-Hemmeisen zu reduzieren. Das ist dann auch bioverfügbarer in unserem Darm und dann letztendlich auch ja, für den ganzen Organismus ist.
Ja, vielen Dank. Ich will noch einmal darauf zurückkommen. Du hast gesagt, bei einem niedrigen Eisenspiegel gibt es halt die Möglichkeiten, halt einmal die Ernährung umzustellen. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Aber auch die orale Aufnahme oder eine Infusion. Wann ist sowas denn angezeigt? Weil ich denke mir so zum Beispiel, wie Jens auch gerade sagte, wenn jemand seine Ernährung umstellen will, weil er Sodbrennen hat oder andere Symptome, dann ist das der, sage ich mal, in Anführungszeichen natürlichste Weg. Aber wann ist denn so eine orale oder eine Infusion eine orale Aufnahme oder eine Infusion angezeigt?
Ja, also eine orale Eisentherapie sollte in Erwägung gezogen werden, wenn eine Ernährungsumstellung gar nicht wirklich möglich ist, weil zum Beispiel sich die betroffene Person vegan oder auch vegetarisch ernährt und dementsprechend per se dann schon auf gut verfügbare Eisenquellen verzichtet. Und natürlich hängt das Ganze auch wieder vom Eisenspiegel, vom Eisenhaushalt ab, der im optimalen Fall dann auch diagnostiziert wurde. Und ja, gängig sind dann Eisenpräparate, Eisensalze wie zum Beispiel Gluconat, Eisenfumarat oder Eisensulfat, die dann täglich substituiert werden. Auch die Dosis sollte dann auch ja, angepasst werden auf den Eisenhaushalt, den man gemessen hat. Gängige Dosierungen schwanken so zwischen 50 und 100 Milligramm, das ist also schon relativ hoch. Derartige Dosierungen haben aber auch den Nachteil, dass sie zu vielen Nebenwirkungen führen. Denn am bioverfügbarsten sind auch diese oralen Eisenpräparate, wenn man sie nicht mit einer Mahlzeit, sondern vor einer Mahlzeit einnimmt. Und ja, da beklagen sich halt viele Patienten oder auch Sportler über Nebenwirkungen wie Verstopfung, aber auch Übelkeit. Und wenn deswegen die Eisenbehandlung abgebrochen wird, bevor der Eisenmangel behoben wurde oder ja auch eine weitere orale Eisentherapie gar nicht möglich ist, dann kann auch so eine Eiseninfusion, wo dann die Barriere des Verdauungstraktes umgangen wird, ja, in Erwägung gezogen werden.
Ja, vielleicht von mir noch zwei Sätze dazu. Man sieht das halt häufig, wenn man so in der Retrospektive von Kunden oder Klienten oder Patienten dann in die Unterlagen schaut und das Eisenthema ist lange bekannt, dass dann häufig Eiseninfusionen gemacht werden, die aber dann in der Folgezeit relativ schnell wieder abstürzen. Und da muss man sich dann eigentlich irgendwann die Frage stellen, warum ist das denn so? Viele, die Eisenpräparate einnehmen, haben kein gutes Gefühl dabei. Die haben sogar leichte Übelkeit, eine latente Übelkeit, die dabei auftritt. Und da muss man sich immer die Frage stellen, ist das denn jetzt eigentlich wirklich gewollt? Ja, ist jetzt der Eisenmangel das Problem oder ist ein anderes Problem dahinter sozusagen, der nur den Eisenmangel organisiert und damit ein Problem praktisch maskiert, was dahinter liegt, was wir gerade besprochen haben. Und dafür hat unser Organismus ja auch ein System entwickelt, in dem zum Beispiel aus der Leber ein Protein produziert wird, das nennen wir Hepsidin. Und dieses Leberprotein, das ist dann in der Lage, einen Transporter im Darm zu blockieren, den nennen wir Ferroportin-Transporter, der also dafür zuständig ist, dass Eisen in das Körperinnere überführt wird. Und wenn das blockiert wird, und das ist auch noch gewollt, dass das blockiert wird, dann ist es eigentlich auch logisch, da muss man nur 2, 3 Zentimeter weiterdenken, dass hier möglicherweise ein anderes Problem vorliegt. Und das ist ja auch das, was wir im Buch letztendlich adressiert haben. Ja? Dass man stärker diese Differenzierungsfähigkeit bekommt, denn es wird ja nicht nur der Ferroportin-Transporter gehemmt, sondern eben auch die Eisenfreisetzung aus dem retikulohistiozytären System, was Pascal gerade schon mal kurz erwähnt hat, was ein Teil des Immunsystems ist. Ja, und hier hat man eben wieder eine latente Immunlage möglicherweise hinter diesem Eisenmangel liegen, der in diesem Fall notwendig ist, um ja ohne Hilfsmittel sozusagen diese Pathogene dann auch entsprechend bekämpfen zu können. Es ist also dann möglicherweise eine Situation, die auf die Abwehr von Krankheitserregern, wie Pascal auch gerade schon gesagt hat, adaptiert ist und die wir jetzt, wenn wir jetzt massiv Eisen reinpumpen, entweder oral oder dann auch noch über die Infusion, möglicherweise sogar negativ sein kann. Also diese Frage muss man sich erstmal grundsätzlich stellen. Man kann das nicht so eins zu eins vom Blutbild ableiten. Man muss dann eben auch noch ein paar andere Parameter mit ins Kalkül nehmen, um, und das muss dann eben der Hausarzt oder der Facharzt machen, hier genau zu differenzieren, was liegt denn jetzt eigentlich vor. Und das habe ich schon häufiger gesehen, dass dann bei Patienten die Eisenwerte dramatisch wieder abgefallen sind nach Infusion. Naja, und wenn man dann immer wieder eine neue Infusion macht, dann hat man diese Frage, die ich gerade gestellt habe, auch selber nie gestellt. Ja, dann ist man nicht wirklich, dann ist einem nicht wirklich klar, was eigentlich ursächlich da passiert.
Ja, Vielen Dank an dieser Stelle. Ich denke, das sollte es heute gewesen sein. Ein super interessantes Thema. Pascal, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Wir freuen uns alle auf euer Buch Eisenmangel im Sport. Ganz, ganz viele Sachen, Jens, die du auch gerade erwähnt hast noch, die kann man da viel genauer noch nachlesen. Und ganz wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Eisenmangel oder überhaupt Eisen als essentielles Spurenelement. Ganz, ganz interessantes Thema, das mal checken zu lassen, wenn man halt entsprechende Symptome hat. Müdigkeit, Hautblässe haben wir erwähnt. Einfach mal da reinzugucken. Danke an euch beide. Danke, Pascal, für den großen Einblick in das Thema. Und an dieser Stelle vielen Dank für euch fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Macht's gut. Ciao.
Bye-bye.
Ciao.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.